Ich möchte einen Text als Leitfaden nehmen und ihr denkt vielleicht, oh, Borchmann legt ihn ja nicht aus. Wir wissen, dass du, wie hieß das Wort, Linguizid, das ist nicht dein Problem, also Sprachnot. Wir wollen nicht zu lange heute gehen, weil wir die Ikone noch einsetzen. Aber Römer 12 soll als ein Leitkapitel dienen für das, was ich heute Morgen zum Dienst sage. Obwohl ich den Text auch verlasse, aber ich werde nicht Vers für Vers auslegen, das versteht ihr sehr wohl. Lasst uns das gemeinsam lesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vers 3. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis, haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil in den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Soweit der Text. Diene zur Ehre des Herrn. Und der Text zeigt uns auch, wie. Es ist interessant, dieser Text gibt uns drei verschiedene Worte für dienen. Die möchte ich insbesondere beleuchten. Zunächst einmal sehen wir in Vers 1. Diene dem Herrn in deiner Selbstdarbringung. Bringe dich ihm dar. Denn im Lichte seiner dir erwiesenen Barmherzigkeiten ist gemäß Römer 12, Vers 1, genau das die logische Schlussfolgerung, die sich aus für uns als Kinder Gottes ergibt. Das ist das Wort Gottesdienst, Latreia. Steht meistens in einem Zusammenhang, einem kultisch-sakralen Zusammenhang, hier in einem Dienst für Gott, in einem Opferdienst. Unsere Bibeln übersetzen dies als den vernünftigen Gottesdienst, wenn wir uns ihm selbst hingeben. Das ist nur logisch. Es ist der Dienst, der in einem kultischen, sakralen Sinne steht, der Dienst, der im Zusammenhang mit den Opfergaben erwähnt wird und so auf die priesterliche Natur dieser Handlung hinweist. So wie die Opfer Gaben unter dem alten Bund mit der richtigen Einstellung Gott wohlgefällig waren und seiner Gerechtigkeit entsprach, so ist jetzt die Selbsthingabe, wenn sie in Heiligkeit, das ist in der Absonderung für Gott und gemäß seinen Maßstäben geschieht, Gott wohlgefällig. Und das ist ein Dienst. Was aber genau bedeutet das? Nun, gerade hatte Paulus das 11. Kapitel des Römerbriefes mit einer sogenannten Doxologie beendet, einem Lobpreis zur Ehre Gottes, weil ihn einfach diese Wahrheiten, diese großen theologischen Wahrheiten über die Gerechtigkeit und über die Barmherzigkeiten Gottes überwältigen. Er staunte nur. Er konnte nicht anders als in Anbetung enden. Nun, welche Wahrheiten sind das? Und das sind die Wahrheiten, die dem elenden Sünder Hoffnung machten. Denn durch den Glauben allein und nicht aus Gesetzeswerken, so der Römerbrief, sollte der Mensch Gottes, die Gnade Gottes, das Erbarmen erleben. Uns wird in diesen ersten Kapiteln des Römerbriefes die Verderbtheit aller Menschen sehr deutlich und plastisch vor Augen gestellt. Seine Hoffnungslosigkeit in dieser Situation ist unübersehbar, wenn es da nicht die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes gäbe, durch die er den Glaubenden ohne Werke des Gesetzes rechtfertigt. Lieben, es ist eine der Anbetung würdige Gerechtigkeit für Juden und für die Nation, für die Heiden gleichermaßen. In den Kapiteln 9 bis 11 sehen wir diese Gerechtigkeit in Gottes Handeln mit Israel, die dort zu dem ultimativen Beispiel dieser Barmherzigkeit Gottes wird. Letzten Verse vor dem bereits angesprochenen Doxologie lesen sich so. Achtet bitte mal dabei auf das Wort Barmherzigkeit. Ab Vers 28, Kapitel 11, 28. Da heißt es, dieses Kapitel spricht hinsichtlich Israel. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie, Israel, zwar Feinde um euretwillen, die Heiden und Nationen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Das zeigt hier die momentane geistliche Lage Israels an und das versteht ihr jetzt auch ein bisschen besser, nachdem wir über die in den vergangenen Wochen über die Auserwählung gesprochen haben, den Verheißungen an die Erzväter. Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen. So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, ihr Lieben, der Gott und Schöpfer dieser Welt ist ein barmherziger Gott. Preis ihn dafür. Diese Wahrheiten brachten Paulus in die Anbetung. Zu diesen wunderbaren Worten in der Doxologie, Vers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Rhetorische Frage, Antwort, keiner. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Antwort, niemand. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und in diesen Worten endet zunächst einmal sein verbaler Lobpreis, seine Anbetung in diesem Abschnitt und greift diesen nochmals dann am Ende von Kapitel 16 des Römerbriefes auf. Aber auch bei Paulus gibt es keinen Glauben ohne Werke. Worte reichen nicht aus. Das möchte man Paulus in der liberalen Theologie vielleicht gerne unterschieben, aber das ist nicht wahr. Nein, es existiert keine Gegensätzlichkeit zwischen seiner und der Lehre der Schrift, anderswo auch nicht der Lehre des Jakobus. Der Zwiespalt existiert nur in den Köpfen unerretteter, geistlich blinder Theologieprofessoren und schriftunkundiger Menschen. Die Bibel lehrt einheitlich. dass der wahre Glaube in den Kindern Gottes immer Werke erzeugt. Weil der ganze Mensch durch den Glauben wesensmäßig verändert wurde. Und das drückt sich zunächst einmal in einem verbalen Lobpreis aus, in dieser Doxologie ab Vers 33 in Kapitel 11, bevor Paulus dann im nächsten Abschnitt, wir sind dabei in Kapitel 12 angekommen, in dieser Paranese, in dieser Ermahnung und Ermutigung, in diesem Ratgeben zur Selbstdarbringung auffordert. Dieser ermunternde Ratschlag und diese ernsthafte Mahnung, ihr wisst schon, das griechische Wort ermahnen, das kennt ihr schon, Vers 1, Parakaleo, das ist unser guter Freund, das umfasst beide Aspekte, sowohl das Ermuntern als auch das Ermahnen. Das erfolgt nicht aus einem Vakuum heraus, sondern basiert eben auf diesen großen Wahrheiten über diese Barmherzigkeiten Gottes. Im griechischen Text steht Barmherzigkeit hier im Plural, also im Mehrzahl. Paulus sagt in den verbleibenden Kapiteln im Prinzip Folgendes. Ihr habt die Barmherzigkeiten Gottes gesehen, Bezug nehmt auf Kapitel 1 bis 11. Ihr habt es erfahren, deshalb dient dem Herrn entsprechend. Das ist nur logisch. Er hat sich nicht über dich erbarmt, damit du ein Ticket in den Himmel bekommst. Ja, und sagst, oh, jetzt habe ich mein Ticket in den Himmel und dem Flammenmeer einer lodernden Hölle entgehst. Nein, er hat dich gerettet, damit du in seinem Dienst stehst. Jeder Einzelne. Das ist nicht nur ein neutestamentliches Prinzip, sondern war bereits eine Verpflichtung seit Anbeginn der Menschheit. Der Mensch ist dazu bestimmt, seinem Schöpfer und Erhalter zu dienen. Das betrifft jeden Menschen individuell, aber damit es auch kollektiv durch ein Volk und damit auch kollektiv durch ein Volk, wenn sie als Individuen zusammenkommen und zusammenleben, durch eine Gemeinschaft. Und damit es so geschehen kann, muss sich jeder Einzelne ihm hingeben und ihm dienen. Im Alten Testament sollte dies durch jeden einzelnen Israeliten geschehen und somit kollektiv durch die ganze Nation, die sich Jahwe Gott zu diesem Zweck berufen hatte. Gott hat sie extra dafür berufen, damit sie ihm dienen würden. Jahwe spricht zu Mose, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. 2. Mose 3, 12. Später in Kapitel 23, ab Vers 23, lesen wir auch im zweiten Buch Mose die Anweisung an Israel. Da heißt es, wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten und ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Und ihr sollt Jahwe, eurem Gott, dienen. Ihr sollt Jahwe, eurem Gott, dienen. So wie er dein Brot und dein Wasser segnen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Und so geht es weiter und weiter. Eine lange Liste von dem, was Gott tun wird. Und wir wissen aus der Schrift um das Versagen des Volkes Israel, oder? Ihre Sünden sind uns bekannt und es führt dazu, dass sie wiederholt von ihren Feinden bedrängt werden, dass sie Hunger, dass sie Dürre erleben, dass Krankheiten in ihre Mitte kommen, weil sie ihrem Gott nicht dienten. Oder weil sie zumindest ihm nicht allein dienten. Sie waren geteilt. Der Prophet Samuel zum Beispiel ruft das Volk in so einer sündhaften Phase ihrer Geschichte in 1. Samuel Kapitel 7 und Vers 3 auf. Da heißt es, Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu Jahwe zurückkommen wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu Jahwe und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Hand der Philister retten. Und das ist nicht nur ein neutestamentliches Prinzip. Die Psalmisten waren sich dessen bewusst. rufen dazu auf, Psalm 2, Vers 11, dient Jahwe mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Psalmist im Psalm 100 und Vers 2 heißt es, dient Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Die schreckliche Wahrheit ist, dass sich das Volk Israel nicht an diese Worte hielt. Nur jeweils ein kleiner Überrest von Israel blieb Jahwe während der verschiedenen Epochen der Geschichte treu und diente ihm auch. So blieb es auch, sodass das Volk in das Exil und in die Zerstreuung Diaspora geriet, ganz wie Jahwe Gott es seinem Knecht Mose im 5. Buch Mose zuvor gesagt hatte und geschildert hatte, diese tragischen Umstände dort. Selbst bei den Zurückgeführten finden wir immer noch diese sündhafte Einstellung. Im 3. Kapitel des Propheten Maleachi sehen wir diese Einstellung. In den Versen 14 und 15 lesen wir von der gottverachtenden Einstellung Israels. Da heißt es, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor Jahwe Zebaoth in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche versucht haben, kommen davon. Sie sagten sich, was bringt das schon ein, wenn ich Jahwe diene? Das bringt mir doch gar nichts. Ha, schaut mal, es geht mir doch trotzdem gut. Wir können dabei tun und lassen, was wir wollen. Es macht keinen Unterschied, ob wir Gott dienen oder nicht. Und ein großes geistliches Dilemma. Ihr Lieben, das es zu allen Zeiten in der Geschichte der Menschheit zu finden gibt. Weil man die allgemeine Gnade Gottes verkennt. Das heißt, die allgemeine Gnade Gottes nicht erkennt und Gott das Gericht gnädigerweise herauszögert, so entsteht noch mehr Unrecht. Salomo schreibt dazu in Prediger Kapitel 8, Vers 11. Er sagt, weil der Richterspruch über das Böse, über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Es passiert ja nichts. Ich brauche ihm nicht dienen. Es passiert gar nichts. Und auch zu Maleachis Zeit, dem Herrn sei Dank, behielt sich Gott einen kleinen Überrest. Hört euch mal die Verse an. Maleachi 3, die Verse 16 bis 18. Als das passierte, als diese Gottlosen so sprachen, es bringt nichts, dass ich Gott diene, da besprachen sie sich miteinander, welche Jahwe fürchteten. Und Jahwe achtete darauf und hörte es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche Jahwe fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht Jahwe Zebaoth, von dem haben wir gerade gesungen, als meine auserwählten Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann, an diesem Tag, meint er jetzt, werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, das ist nämlich der Gerechte, und dem, der ihm nicht dient, das ist der Gesetzlose. Gott wird einen Unterschied machen. Und in den Versen 13, 19 und folgende zeigt er das dann sehr deutlich an, dass der Tag des Herrn kommen wird und die Gottlosen verbrennen wird. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir dem Herrn dienen. Du musst dem Herrn dienen. Er kennt deine Werke, er übersieht nicht deine Liebe, er vergisst nicht deine Dienste. Dein Glauben und dein standhaftes Ausharren sind ihm sehr wohl bekannt. Gott hat keinen Alzheimer. Er ist nicht verwirrt, er ist nicht dement. Und so, und in ähnlichen Worten redete unser Herr zu der Gemeinde in Thyatira. Es ist keine Frage, dass wir dem Herrn dienen sollen. Und das sagt auch Paulus hier in dieser Stelle in Römer Kapitel 12 und begründet es im Licht der uns erwiesenen Barmherzigkeiten Gottes. Dass du ein Kind Gottes bist. Du, der du heute Morgen hier sitzt, ist ein Beweis der großen Barmherzigkeit unseres großen Gottes. Die logische Konsequenz dieser Erfahrung, deiner Begnadigung, deiner Bekehrung, deiner Wiedergeburt, deiner Rechtsprechung, deiner Erlösung von Sünde, vom ewigen Tod, von ewiger Verdammnis, die Zahlung des Lösegeldes für dich, das ist der Sohn Gottes als Preis zur Befreiung aus deiner Versklavung mit Sünde. Du warst versklavt, dass du frei bist. Seine Barmherzigkeit. All diese Dinge, dein Gefangensein in Lust und Begierden, hat er bezahlt und kann nichts anderes als deine Selbstdarbringung zur Folge haben. Diese Selbstdarbringung, diese Selbstopferung ist ein lebendiges Opfer. Und er steht im Gegensatz zu der Darbringung von toten Kadavern alttestamentlicher Opfertiere. Und sie steht im Gegensatz zu einem ideologischen Dschihad mit Todesfolge. Diese Opferdarbringung ist auch kein Kamikaze, der andere Menschen in den Tod reißt. Nein, sie ist eine dem Herrn vollkommene Ergebenheit, an seinen Willen geknüpft und ihm deshalb wohlgefällig. Lieben, das Hingeben ist das Herzstück aller Dienste. Denn Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen und uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Warum? Damit wir uns absondern, damit wir heilig sind, heißt es dort im Epheserbrief, abgesondert und tadellos vor ihm sind. Der große englische Schriftsteller Huxley machte einst eine interessante Aussage. Er sagte, Christ zu sein erfordert nicht viel. Es erfordert alles, was ein Mensch geben kann. Habt ihr es verstanden? Es fordert nicht viel, es erfordert alles. Er will deinen ganzen Menschen. Du musst dich selbst hingeben. Das ist genau die Beschreibung eines Dienstes, der durch die Selbstdarbringung geschieht, bei denen dein ganzes Wesen, dein komplettes Sein eingebunden ist. Und unser Herr hob die Werke und die Liebe, den Dienst und den Glauben und das standhafte Ausharren der Gemeinde von Thyatira hervor. Und er wusste auch, dass ihre letzten Werke mehr waren als die ersten. Aber, heißt es in Offenbarung 2, Vers 19, aber ich habe ein weniges gegen dich. Sie taten viel, aber sie haben nicht alles getan. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das haben sie toleriert. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun und von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche ihr mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Das ist Halbherzigkeit, das ist keine totale Hingabe. Ihr Dienst ermangelte die komplette, vollständige Hingabe. Und der Dienst hier im Kapitel 12 des Römerbriefes ist das Thema des Apostels. Das erste Wort ist Latreia, dieses sakrale Wort für diesen Gottesdienst. Aber wir wollen diesen Gedanken ein bisschen weiter verfolgen. Vorsichtshalber doch meine Uhr ab. Wir können und wir wollen jetzt nicht diesen Text auslegen, das habe ich euch schon gesagt. Wenn ihr das wollt, wir haben darüber schon gepredigt. Das ganze Kapitel ist auf unserem Netz. Das sind zwei Serien. Ich glaube, die eine heißt Ein lebendiges Opfer und die andere heißt Stein auf Stein. Damit wird das ganze Kapitel abgedeckt. Aber ich möchte hier nur den Gedankengang in Bezug auf das Dienen verfolgen. Zuerst beginnt Paulus also mit der Ganzhingabe, mit der Selbstdarbringung, zeigt gleich anschließend, was damit einhergeht. Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, also negativ ausgedrückt. Erst sagt er, gebt euch ganz hin, und jetzt kommt negative Aussage, passt euch nicht dieser Welt an. Sondern, wieder positiv, lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Darüber haben wir in der ersten Stunde so ein bisschen gesprochen, dass wir über das Gute nachdenken müssen. Wir müssen uns täglich erneuern anhand der Schrift. Was sagt die Schrift? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Zu der Selbstdarbringung gehört der Wunsch nach Wachstum. Und zwar nach stetiger Heiligung. Und der wird hier eben mit diesen Worten beschrieben. Ferner, und das möchte ich insbesondere hervorheben, gehört auch die richtige Einstellung zu diesem Dienst. Wird uns ab Vers 3 als Teil dieser Paranese, dieser Ermahnung und dieses Ratgebens gezeigt. Denn ich sage, heißt es dort, Vers 3, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht ist, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Lieben, jeder von uns muss es lernen, sich recht einzuschätzen, in Demut sich recht einzuordnen und nicht höher von uns zu denken, als sich Gedenken gebührt. Lieben, das ist heute ein großes Problem, genau wie es damals ein großes Problem war. Es war zum Beispiel das große Problem der Jünger Jesu. Und wir gehen gerade durch das Markus-Evangelium und haben das gesehen in den letzten Kapiteln, die wir behandelt haben. Für unsere Gäste, wir gehen gerade in unseren Hauskreisen durch das Markus-Evangelium. Und da sehen wir das ganz besonders in Kapitel 8, 9 und 10, dass sich die Jünger absolut nicht einschätzen können, dass sie voller Stolz sind, hochnäsig sind, überheblich. Offensichtlich manifestiert der Stolz der Jünger wird dort dreimal sehr, sehr deutlich zum Vorschein kommen. Dreimal kündet Jesus nämlich seinen Tod an. Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10. Möchte ich kurz ansprechen in diesem Zusammenhang. Das, was wir dort sehen bei den Jüngern, ist nichts anderes als Stolz. Und ihr alle seid damit vertraut. Ich bin auch damit sehr gut vertraut. Erstens, schlagt es mal bitte mit auf, kurz. Kapitel 8, das ist noch sehr nahe, 8,31. Die erste Leidensankündigung, das geschieht dreimal. Der Herr kündigt sich an, er sagt alles, was er tut und hier kündigt er sein Leiden an. Und er fing an zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Achte mal darauf, was Petrus tut. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus hat gedacht, das passt nicht in meinen Kram. Du kannst doch jetzt nicht einfach sterben. Wir sind hier die Großen. Ja, das kann nicht sein, dass du jetzt einfach sterben willst. Wie hat er gedacht? Er hat menschlich gedacht, er hat nicht göttlich gedacht. Kapitel 9, zweite Leidensankündigung ab Vers 30. Heißt es, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am 3. Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Achtet mal drauf, was als nächstes kommt. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Haben Sie es begriffen? Haben Sie nicht begriffen? Kapitel 10. Da fangen wir in Vers 32 an, dritte Leidensankündigung. Sie waren auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Wir sind jetzt in der letzten Woche. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die zwölf nochmal beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und jetzt kommen zwei ganz besondere Typen. Jakobus, Vers 35, und Johannes, Donnerssöhne, die Söhne des Zebedäus, zu ihm. Sie kamen und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprach zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Wow. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Nee, das wussten sie in der Tat nicht. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, nämlich mit dem Leid, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Ihr Lieben, und dann kommt es zu dieser wunderbaren Erklärung. Lasst uns weiterlesen ab Vers 41 dort in Kapitel 10. Als die 10 es hörten, es waren nicht nur die beiden, da fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Wisst ihr, es geschah eigentlich noch viel mehr. Die haben nämlich ihre Mama auch noch mitgebracht. Ihre Mutter kam nämlich und da haben sie irgendwie Familienverhältnisse eingesetzt. Ihre Mutter war nämlich die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Und haben gesagt, Mama, du hast doch Beziehungen da, wir sind doch irgendwie verwandt miteinander. Kannst du da nicht für sorgen, dass wir da neben Jesus sitzen? Könnt mal sehen, solche Gedanken haben die und der Herr ist auf dem Weg, um für die Sünder zu sterben. Stolz, nichts als Stolz. Warum wollen sie neben Jesus sitzen? In Macht und Herrlichkeit. Guck mal, wer daneben ist. Nun? Auch die 10 fingen an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Sie wollten auch den Platz. Aber Jesus rief zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihr große Gewalt, die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Lieben, es ist nichts Verkehrtes, groß werden zu wollen im Reich Gottes. Das ist wunderbar, das sind wunderbare Ambitionen. Nur schätze dich bitte richtig ein. Das ist, was Paulus sagt im Römerbrief. Denke nicht höher von dir, als ich zu dir, von dir denken zu gebührt. Und da sagt er, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht, sei aller Sklave. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, dieses Lösegeld war der Preis, um einen Sklaven freizukaufen. Und genau das ist Teil dieser Barmherzigkeit, die wir erfahren haben. Wir sind nämlich freigekauft worden. Freigekauft von der Sklaverei, der Sünde. Wir haben auch in der ersten Stunde davon gesprochen. Wir waren alle Sklaven. Schaut euch Römer 5 an. Römer 6, Vers 18 muss es sein, 18 bis 22. Wir waren einst versklavt in der Sünde. Aber wir sind jetzt frei. Und da, lass mich das aufschlagen, bevor ich Ihnen nochmal wieder, ich sage schon genug verkehrte Sachen hier. 6, Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit worden seid, ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das ist das Wort doulo. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Abhängigkeitsverhältnis. Wir waren abhängig und versklavt von der Sünde und sind jetzt Sklaven Christi geworden. Wir haben ein neues Abhängigkeitsverhältnis und die Schreiber des Neuen Testaments bezeichnen sich oft auch so, Sklave Jesu Christi. Oft bringt die Bibel leider nur Knecht zum Ausdruck, aber da steht immer das Wort Sklave. Das heißt, wir haben keine eigenen Rechte. Mein Wille ist in dem Willen Gottes zu Hause. Trotz aller Belehrung lernen die Jünger also nur sehr, sehr langsam. Und wenn ihr denkt, dass das jetzt den Trick getan hat, dass jetzt alles vorbei ist, ratet mal was. Dieser Kampf setzt sich sogar noch beim letzten Passafest fort. Da heißt es in Lukas 22, 24 bis 27, und Jesus hatte ihnen gerade die Füße gewaschen. Stell dir vor, Jesus hat ihnen gerade die Füße gewaschen, die haben gerade das Mahl des Herrn gefeiert. Und da heißt es, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen. Das sagen wir gar nicht so oft, ne? Bei dem letzten Passa, als Jesus gesagt hatte, hier, dies ist mein Leib, wir feiern nachher das Mahl des Herrn, als er das Mahl des Herrn einsetzt, da entstand ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Lukas 22, Vers 25 sagt er, und er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter, ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Kleine Verwirrung, denkt man, aber wir müssen drüber nachdenken. Durch die Fußwaschung hat er ihnen bereits gerade das anschaulich dargestellt. Denn was erwartet man normalerweise? Dass der Niedriger dem Größeren die Füße wäscht. Er hat aber das genau umgekehrt und zeigt damit dieses Prinzip. Paulus spezifiziert seinen Aufruf zum Dienst in Römer 12. Und er sagt nicht nur, gebt euch selbst hin, sondern er sagt dann weiter, diene dem Herrn mit der dir verliehenen Gnadengabe. Das ist dieser Text, den ich euch vorgelesen habe, spricht von diesem Leib, den wir zusammen als Glieder Jesu Christi ausmachen. Und in diesem Leib sind wir Glieder und haben jeder Einzelne eine Gnadengabe, ein Charisma oder die Charismata, die Gnadengaben sind uns gegeben worden. Petrus drückt das wunderbar aus, da kann man besser die Zweiteilung dieser beiden der Gnadengaben sehen. In 1. Petrus 4 und Vers 10 sagt er, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, und dann nimmt er Bezug auf die Redegaben, so redet er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, hier sind die Dienstgaben, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, sagt er. Er sagt also, dient dem Herrn mit der dir verliehenen Gnadengabe. Nun fällt diese Gnadengabe fallen in zwei große Kategorien. Unter den von Gott verliehenen Gnadengaben, die Gültigkeit besitzen, gibt es Gaben, die mit der Sprache zu tun haben. Das ist das Befähigen, die Befähigung zum Verkündigen des Wortes Gottes, die Evangelisation oder das Lehren. Das ist die eine Kategorie. Und dann gibt es die andere, die Dienstgaben. Das sind Charismata, die mit dem Dienst an Personen zum gemeinsamen Nutzen des Leibes zu tun haben. Und hier ist das Wort auch in Römer 12. Schaut euch Römer 12, Vers 11 an. Da sagt es ausdrücklich, ja, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und das geht auf das Wort Diakonos, Diakoneo zurück. Wir setzen heute Diakone ein. Und ein Diakon ist ein Diakonos, ein Diener im allgemeinen Sinne. Wir sind alle Diakonos. Sogar von Jesus selbst wird gesagt, dass er ein Diakonos war. Er hat nämlich seinem Volk gedient. In Römer Kapitel 15, Vers 8 heißt es, ich aber sage, dass Jesus Christus ein Diakonos der Beschneidung geworden ist, des Volkes Gottes. Warum? Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Also in einem weiteren Sinne sind wir alle Diener. Und dieses Wort hat den Schwerpunkt auf das Allgemeinwohl. Im Gegensatz zu Doulos, das Wort, das mit dem Sklaven dienen zu tun hat, dass wir im Wort Gottes finden, hat damit zu tun, dass wir in einer anderen Abhängigkeit sind. Moment mal, ich habe, glaube ich, verwechselt. Das ist, glaube ich, das Wort Doulo, ne? In Vers 11, kannst du mal ganz kurz nachgucken. Vers 11 ist, glaube ich, das Wort Doulo. Und vorher ist die Gnadengabe, wir dienen mit den Gnadengaben, das ist das Wort Diakoneo. Wir dienen also, es gibt besondere Diener und Dienerinnen Gottes. Diakonos ist ein im Prinzip ein Terminus technicus, auch in der Schrift, neben dem allgemeinen Sinne, dass wir einfach Diener sind, neben dem Begriff Episkopos, der für Aufseher steht. Aufseher sind die Ältesten, sind Bischöfe, sind Pastoren, sind die Hirten. Das sehen wir in 1. Timotheus Kapitel 3. Dort gibt es die Kriterien für diese Aufseher, sowohl als auch die Kriterien für die Diakonos, die Diener. Und zum Beispiel werden die beiden auch zusammen in einem Atem genannt in Philipper Kapitel 1, Vers 1. Das sind Diakone, das sind, können Männer oder Frauen sein, die erprobt sind und sich als treu erwiesen haben. Ihnen sind bestimmte Arbeits- und Dienstbereiche zugeteilt, die ihnen beim Bau des Leibes zugedacht sind und damit auch zur Entlastung und Unterstützung der Gemeindeaufseher dienen. Nur als Beispiel. Wir haben hier Männer, die sich um dieses Gebäude kümmern, die einen Schließdienst machen, die die Heizung machen, die einen Winterdienst übernehmen, die gucken, wenn hier abgeschlossen wird, dass die Stühle gerade stehen, dass hier Ordnung geschaffen ist, dass die Stühle alle in einer Reihe stehen, die Säuberung vorgenommen, dass der Alarm eingeschaltet ist. Übrigens haben wir eine Alarmanlage in der Bibelgemeinde Berlin. Herzlich willkommen. All diese Dinge werden nicht von den Ältesten gemacht, sondern es sind Leute, die im Dienstbereich sich erprobt, die erprobt sind und auf die wir uns verlassen können. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das war. Für mich die ersten Jahre, ich war immer, erinnert euch, ich habe noch lange die Stühle immer noch mal ein bisschen gerade nachgestellt. Heute kann ich rausgehen und ich weiß, das sind Männer, auf die ich mich verlassen kann. Die schließen auch ab. Ja, und kommst du nicht her und ja, ist alles hier eine verwüstete Umgebung, sondern ich kann mich darauf verlassen, auf Männer, die sie erprobt sind in diesem Dienst. Und weil sie erprobt sind, werden sie als solche in einem bestimmten Bereich zur Verantwortung gebracht. Und jeder andere von euch, der auch dient, weiß, in diesem Bereich ist dieser Mann oder diese Frau, wir haben noch keine Diakonin, weil wir glauben, dass das frauenspezifische Arbeitsbereiche sind, aber diese Diakone sind zuverlässige Männer und sie haben die Verantwortung. Wenn es darum geht, eine Gemeindefreizeit zu organisieren, dann braucht nicht der Pastor sich hinsetzen und überlegen, was sollen wir den Kindern zu füttern, was sollen die spielen, sondern das übergeben wir einem Diakonen. Der Diakon übernimmt diese Aufgabe. So ist es letztes Mal geschehen. Markus hat das gemacht, ich glaube, wir haben ihm nur das Thema gegeben. Das lief alles von selbst. Und so soll das sein. Und nach diesem Vorbild in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, als es da Probleme gab bei der Bedienung der Tische der hellenistischen Witwen, die übersehen wurden, wurden Männer herausgerufen. Heißt es, 7 Männer aus eurer Mitte, heißt es da in Vers 3, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ihr Lieben, das ist das große Problem oftmals, dass der Pastor Mann für alles ist, das Baby für alles. Ja, der Babysitterdienst macht, der Fahrdienst macht, nun, das machen wir auch noch immer noch nebenbei gerne. Aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, wir müssen im Wort sein, wir müssen im Gebet sein. Und wenn ich nicht bete für euch, bin ich ein schlechter Hirte. Wenn ich nicht das Wort studiere, bin ich ein schlechter Pastor. Und um diesen Dienst so durchzuführen können, damit die Presbyter oder die Bischöfe, die Aufseher das tun können, hat Gott in seiner Weisheit Diakone in spezifische gegeben, die diese Männer entlasten und die eigentlichen Sklaven dieser Gemeinde sind. Das ist ein wunderbarer Segen. Und wir sehen diese Kriterien, damit so eine Person überhaupt ein Diakon sein kann, in 1. Timotheus 3 ab Vers 2, nicht erst ab Vers 8. Lese diese Verse kurz vor und ich sehe schon wieder, hat jemand eine große Batterie dahin reingelegt, die rennt ja wie verrückt. Ja. 1. Timotheus 3, ihr wisst ja, das kommt in jeder Predigt. Ja. 1. Timotheus 3 ab Vers 1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach seinem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Vers 2, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Moment mal, hier steht doch nichts von Diakonen. Tja, wenn ihr in Vers 8 geht, heißt es in gleicher Weise. All diese Kriterien, die jetzt angeführt werden, müssen auch von den Diakonen erfüllt werden, mit Ausnahme der einen Sache, nämlich des Lehrens, der Sprachbegabung. Alle Charaktereigenschaften, die hier aufgeführt werden, und es sind Kriterien, die den Charakter dieser Männer betreffen. Es geht gar nicht um andere Fähigkeiten. Schaut einmal. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau. Darf ein Diakon mit mehreren Frauen rumschäkern? Nein, Mann einer Frau heißt einer Frau ergeben. Ja? Nein, Diakone genauso. Nüchtern, besonnen, anständig. Och, das gilt ja nur für die Aufseher. Da brauche ich ja nicht nüchtern sein. Moment. Gastfreundlich, fähig zu lehren. Da ist diese eine Befähigung, die das Lehren angeht. Nicht der Trunkenheit ergaben, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinen eigenen Haushalt nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wie kann er da dienen, wenn er das zu Hause nicht kann, in dem Übungsfeld? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, wir kennen den schon hier in der Gemeinde, aber du sollst ihn mal da draußen erleben. Deine ganze Firma lacht über den Typ, weil der ständig besoffen nach Hause geht. Das kann nicht sein. Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielen Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichen Gewinnen streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Frauen oder die Frauen, und wir glauben, das bezieht sich auf Diakonen, sollen ebenfalls ehrbar sein und nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau, hier wiederholt sich das, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut vorstehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Wir haben das Privileg, dass wir heute solche Männer einsetzen können, die sich als solche treuen Männer bewährt haben und im Dienst erprobt sind. Das Dritte, und jetzt komme ich zu diesem Wort Doulour, das kommt erst in Vers 11, das ich hätte ihn noch gar nicht anführen sollen. Diene dem Herrn gemäß der von Gott gegebenen Pflichten. Es kommt ein langer, ab Vers 9, im Römerbrief kommt ein langer Katalog von Pflichten. Und ich fasse das einfach zusammen. Ab Vers 12 beginnt Paulus damit, Pflichten und eines Christen aufzuführen. Das sind Dinge, die sehr praktisch sind. Und Paulus fügt in Vers 11 deshalb an, dass wir diese Dinge als einen Dienst für den Herrn tun. Wir können dienen, aber wir können das einfach für deinen Nächsten machen, um irgendeinen Menschen zu gefallen. Das soll nicht so sein. Und wir erinnern uns an Kolosser 3, wo es heißt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Und nicht für Menschen. Und das Wort in Kapitel 12, Vers 11 ist Doulour. Und das bedeutet hier, dass wir das als ein Sklave tun, der sein Verhältnis zu Christus, um sein Verhältnis zu Christus weiß. Er ist der Herr. Er ist derjenige, der bestimmt. Und der ganze Abschnitt, Vers 9 bis 21, ist nicht so leicht zu gliedern. Ich mache das einfach kurz für euch noch und dann kommen wir zum Ende. Man kann sich für dieses Kapitel einen ausdehnenden Kreis sich vorstellen. Er beginnt recht klein und wird immer größer und umfasst immer mehr Leute, die von unseren Pflichten und Diensten erreicht werden sollen. In Vers 9 seht ihr zum Beispiel, dass der Kreis eher sehr persönlich ist und klein ist. Er beginnt mit mir selbst, es geht um mein Leben. Nämlich darum, das zu hassen, was böse ist und am Guten festzuhalten. Und das ist sehr, sehr persönlich. Das ist etwas, dem ich mich innerlich als ein Diener Gottes verschreibe. Der Kreis beginnt bei mir und dann in Versen 10 bis 13 wird der Kreis dann wieder ein bisschen größer. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Also du schließt jetzt schon die Brüder mit ein. Wir sollen eifrig sein, einander zuvorkommend sein. Fleiß, brennen im Geist. Übrigens, das ist so wichtig, dass wir eifrig sind. Das spricht den Fleiß an. Wir sollen alle fleißig sein, jeder Einzelne, nicht nur die Diakone. Nicht nur dieser spezielle Dienst. Wir sollen alle fleißig sein und wir sollen alle brennend im Geist sein. Das spricht von der Einstellung. So wie die Psalmisten gesagt hat, kommt mit Freude vor sein Angesicht. Daran müssen wir arbeiten. Nun, der Kreis dehnt sich also auf andere aus und bezieht sich gleichzeitig auf Dinge in meinem Leben zurück, wie in Vers 12 zeigt, in Hoffnung fröhlich sein, im Bedrängnis standhalten, im Gebet beharrlich sein. Und dann dehnt sich dieser Kreis also, aber er verliert das Ich nie aus dem Auge. Ja, der wird immer größer, der Kreis, also unser Dienstbereich wird größer, unsere Pflichten gegenüber anderen erweitert sich, aber er kommt immer wieder auf uns selbst zurück. Und Versen 14 bis 16 dehnt er sich über die Kinder Gottes hinaus. Der Dienst und die Pflichten gehen über die Kinder hinaus. Jetzt umfasst er alle Menschen im Allgemeinen. Wenn sie uns verfolgen, sollen wir sie segnen. Wenn sie fröhlich sind, sollen wir uns mit ihnen freuen. Wenn sie weinen, sollen wir mit ihnen weinen. Wir sollen sie alle gleich betrachten. Und nochmals, und wir sollen uns nicht für besser halten. Wir sollen nicht für besser halten. Wir sollen es nicht für besser. Vers 16, hier geht es also wieder um Stolz und Hochmut. Im gewissen Sinne wird der Kreis also immer größer und fasst jedes Mal eine neue Kategorie von Leuten, aber er bezieht sich trotzdem immer noch zurück auf uns und schließt die anderen mit ein. Die letzte Ausdehnung des Kreises finden wir dann in Versen 17 bis 21. Dort werden selbst unsere persönlichen und die erklärten Feinde eingeschlossen. Und zwar solche, die aktiv gegen uns vorgehen, die nicht nur das verfolgen, woran wir glauben, sondern uns physisch und die uns auch seelisch verletzen, Schaden zufügen und schwer gegen uns sündigen. Hier finden wir Anweisungen, wie wir darauf reagieren sollen. Niemandem Böses mit Bösem vergelten, keine Rache in unserem eigenen Herzen schüren und so weiter. Aber nochmal, obwohl dieser Kreis sich immer noch weiter ausweitet und jetzt so weit ist, wie es überhaupt nur geht, geht er doch gleichzeitig so weit zurück, dass er unsere eigene Einstellung und unsere Lebensweise erfasst, wie zum Beispiel das friedliche Zusammenleben mit allen Menschen, das in Vers 18 beschrieben wird. Lieben, Paulus greift diese Dinge heraus und in seinem Kopf scheint er diesen Gedankenkreis ständig auszudehnen. Vielleicht ist das der beste Ansatz, um den Textfluss in diesen Versen zu verstehen. Wir sehen, dass der Dienst und die damit verbundenen Pflichten also ein breites, sehr breites Anwendungsfeld haben. Ihr Lieben, wir sind zum Dienst berufen. Du bist erstens zur Selbstaufgabe und zur Selbstdarbringung berufen. Das ist ein Dienst, wenn du dich ihm selbst hingebst, als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er spricht von einem Preis. Halbe Sachen gibt es bei Gott nicht. Dann dien dem Herrn mit der Gnadengabe, die du empfangen hast. Gott hat die Gemeinde so wunderbar ausgerüstet. Und auch die Männer, die wir heute einsetzen, haben auch einen Satz von Gaben. Unterscheidet sich vielleicht nicht von deinen Gaben. Du hast vielleicht auch Gaben. Setz diese Gaben ein. Vielleicht sagst du, ich habe die noch gar nicht erkannt. Muss ich jetzt erstmal einen Gabentest machen? Wirst du nicht machen. Fang an zu arbeiten. Dann wirst du entdecken, was deine Gabe sein wird. Mach einfach das, was dir Freude bereitet, wo du Not siehst. Diene dem Herrn. Wir müssen dem Herrn treu dienen. Und wir müssen ihn auch dienen in dem Wissen, dass wir jetzt von ihm abhängig sind. Lieben, diebe dem Herrn gemäß der von Gott gegebenen Pflichten. Und die gehen noch weiter. Die gehen über Kapitel 12 hinaus. Die Schrift zeigt uns, was der Wille Gottes ist. Und wenn ihr euch selbst hingebt, wenn ihr euch ständig erneuert in euren Gedanken, dann findet ihr raus, was der Wille Gottes ist. Es geht nie daran vorbei, dass wir fleißig sind, dass wir das Christsein, unser Glaubensleben ernst nehmen. Christsein ist nicht eine Hinzufügung zu unserem Leben. Es ist die absolute Revolution unseres Lebens. Es ist dein Leben. So wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn es das nicht ist, dann geh lieber zum Angelverein. Oder geh in die Suppenküche. Aber wir brauchen als Christen ganz hingegebene Diener. Und die sind wir per Definition. Wir sind wie kleine Christusse. Christus hat uns selbst vorgelebt. Er kam, um sich nicht bedienen zu lassen, sondern um sein Leben zu geben. Er kam als ein Diener. Er kam nicht mit Mercedes vorgefahren. Er kam auf einem Esel füllen, angeritten, in Demut. Oh, das zweite Mal wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Da reicht kein Mercedes aus. Aber wir müssen Christus zum Vorbild nehmen. Wir nennen uns Christen. Wir identifizieren uns mit Jesus Christus. Wenn du nicht in der Gemeinde dienst, dann frage ich dich, bist du ein Kind Gottes? Bist du ein Christ? Damit will ich das belassen. Wir danken dem Herrn, dass er uns besondere Diener gegeben hat. Und dazu möchte ich jetzt überleiten. Lass mir noch kurz beten. Und dann leiten wir dazu über, die Diakone einzusetzen. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du uns aufgerufen hast zu einer ganzen Hingabe. Du hast uns nicht für Autonomie, für Unabhängigkeit geschaffen. Du hast uns geschaffen, dass wir als deine Geschöpfe deine Gedanken nachdenken. Ja, und das hast du getan. Du hast uns frei gekauft. Du hast den Preis bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Du hast den Preis an deinen Vater bezahlt, nämlich dein eigener Tod, der uns aus der Sklaverei, der Sünde losgekauft hat, von dem Todesurteil, das über unserem Leben stand. Danke, dass du uns jetzt zu Leibeigenen gemacht hast, die wir dir gehören. Herr, es ist wunderbar, mit einem wunderbaren Meister verschreiben wir uns gerne als jemanden, der sich Sklave Jesu Christi nennt. Wir sind deine Sklaven. Unser Wille ist nicht entscheidend, sondern dein Wille ist entscheidend. Und das wünschen wir uns so sehr für jeden Einzelnen, der hier ist, dass keiner, der hier ist, nach Hause geht und für sich selbst lebt. Herr, und wenn hier jemand unter uns ist, der dich nicht kennt, der das alles nicht versteht, bitte ich dich, dass du ihm die Augen öffnest, dieser Person zeigst, dass du dieser gnädige Gott bist, der ruft, komm, folge mir nach. Gib mir dein Leben, kehr um, tu Buße. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und mit großer Barmherzigkeit hast du uns als deine Kinder wiedergeboren. Wie wunderbar das ist. Dafür preisen wir dich. Und wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du uns besondere Diener an die Seite gestellt hast, die du berufen hast, um in deiner Gemeinde zu dienen, um dir die Ehre zu geben durch ihren Dienst, den sie treu schon getan hat. Herr, wir stellen nur fest, was du tust. Du bist der Berufende. Wir stellen nur fest, dass du gnädig bist, auch dieser deiner Gemeinde hier in Hohenschönhausen. Wir loben und preisen dich dafür und beten dich an. In Jesu Namen. Amen.